Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger und ich grüße Sie herzlich. Österreich muss nach dem Ende der rechtskonservativen Koalition also eine neue Regierung wählen. Heute äußerte sich der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen folgendermaßen dazu.
Wir alle, die wir der Republik dienen, haben ausschließlich im Blick zu haben, dass es nun einen Neuaufbau des Vertrauens braucht. Daher plädiere ich für vorgezogene Neuwahlen im September, wenn möglich zu Beginn des Septembers.
Der österreichische Bundespräsident also gibt diesen Termin bekannt. Wir berichten gleich über die Entwicklung in Österreich und liefern Reaktionen auch aus Deutschland. Demonstrationen gegen Nationalsozialismus und für Europa haben die Menschen zu Zehntausenden auf die Straßen in mehreren Städten in Deutschland gezogen. Wie das in München ablief, hören Sie. Die Schweizer haben sich für eine Verschärfung des Waffenrechts in ihrem Land ausgesprochen und damit kann die Schweiz wichtige EU-Richtlinien umsetzen. Auch das wird ein Thema sein. Die letzten Entscheidungen in der zweiten Liga sind im Fußball gefallen. Im Sporttelegramm erfahren Sie alle wichtigen Ergebnisse und im Anschluss an diese Sendung dann im Hintergrund, da geht es um das Hertie-Aus vor 10 Jahren mit Ignoranz in die Pleite. Das wird dann Thema sein hier ab 7:20. Dem österreichischen Bundeskanzler also reichte es dann gestern endgültig. Genug ist genug, ließ er die Öffentlichkeit wissen. Nach der Veröffentlichung eines Videos, in dem FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Regierungsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht gestellt hatte, da zog Kanzler Kurz also nach dem Rücktritt Straches die Reißlinie, kündigte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ auf. Heute Vormittag dann traf Kurz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen, der sich nun für einen Neuwahltermin Anfang September ausgesprochen hat, wie wir ja auch gerade gehört haben. Christina Kotter verfolgt die Entwicklung in Wien. Da sind, was die weiterlaufenden Regierungsgeschäfte angeht, ja noch einige Fragen offen.
Im Herbst wird also wieder gewählt in Österreich. Unklar bleibt aber, in welcher Konstellation die österreichische Regierung bis dahin weitermacht. Weder Bundespräsident Van der Bellen noch Bundeskanzler Kurz äußerten sich zu einem Nachfolger für Ex-Vizekanzler Strache.
Ich werde, so wie auch der Bundespräsident, natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch das Gespräch mit dem neuen Chef der Freiheitlichen Partei und mit den Chefs aller anderen im Parlament vertretenen Parteien führen. Vielen Dank.
Kurz und Van der Bellen betonten, oberste Prämisse sei es jetzt, Vertrauen zurückzugewinnen, für politische Stabilität zu sorgen und handlungsfähig zu sein, auch mit Blick auf die Europawahl in einer Woche.
Wir haben am kommenden Sonntag die Abstimmung über die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments. Danach folgen Wochen und Monate intensiver Gespräche auf europäischer Ebene mit wichtigen Weichenstellungen für die Europäische Union, aber auch für Österreich. Und auch in dieser Zeit, das ist mir wichtig, muss Österreich handlungsfähig bleiben und ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union bleiben.
Kurz betonte, Neuwahlen seien kein Wunsch gewesen, sondern eine Notwendigkeit. Trotzdem sieht es ganz danach aus, als wolle er mit den FPÖ-Ministern bis zu den Neuwahlen weitermachen. Dazu eine Einschätzung des ORF-Innenpolitikchefs Hans Bürger.
Denn wenn es anders wäre, dann müsste die Regierung und müsste der Bundespräsident jetzt unglaublich schnell handeln, alle freiheitlichen Minister austauschen, durch Experten ersetzen oder auch nicht. Ich denke, die Zeit ist zu knapp, denn wenn die Neuwahl tatsächlich am 8. September stattfinden soll, dann geht sich diese große Rochade, glaube ich, nicht aus.
Die Neos und die SPD hatten gefordert, alle Minister auszutauschen und durch Experten zu ersetzen. Ihrer Ansicht nach kann nur so die Affäre um Straches Skandalvideo lückenlos und unabhängig aufgeklärt werden. Aufklärung, die forderte heute auch nochmal Bundespräsident Van der Bellen. Und Bundeskanzler Kurz sicherte zu, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Es müssen alle Verdachtsmomente, die sich aufgrund des Videos ergeben, geprüft werden. Das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher strafrechtlicher Relevanz. Auch darüber hinaus ist natürlich die Frage aufzuklären, wie dieses Video entstanden ist und wer es beauftragt hat.
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Beitrag von Christina Kotter. Bis zu den Neuwahlen im Herbst muss in Österreich also noch einiges geklärt werden. Der Bruch der Koalition aus ÖVP und FPÖ wird auch im Europawahlkampf in anderen EU-Staaten aufgegriffen. Warnungen vor Bündnissen mit Rechtsaußenparteien sind da zu hören. Auch Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles, viele weitere deutsche Politiker haben einen entschiedenen Kampf gegen antieuropäische Populisten eingefordert, hören wir gleich im Beitrag von Nadine Lindner, die die Reaktionen zusammenfasst.
Das Strache-Video und die Ankündigung von Neuwahlen in Österreich steckt sich auch im deutschen Europawahlkampf nieder. Gestern Abend reagierte Angela Merkel mit einem deutlichen Appell bei einem Auftritt im kroatischen Zagreb.
Patriotismus und Europäische Union sind keine Gegensätze. Der Nationalismus ist der Feind des europäischen Projekts und das müssen wir in den letzten Tagen vor der Wahl klar machen, liebe Freunde.
So Merkel laut der ARD. Die Bundeskanzlerin sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung der kroatischen Partei HDZ, deren Anhänger teils national eingestellt sind. Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP, bezog sich bei der gleichen Veranstaltung in seiner Rede auf das Treffen rechter Parteien am Samstag in Mailand, rund um Matteo Salvini, Marine Le Pen und Geert Wilders. Webers Warnung in Zagreb, Nationalisten könnten die Erfolge Europas zerstören.
My first answer is that I will fight with all my means against these nationalisms, because they will destroy again what we achieved in our European Union of today.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer meldete sich heute Nachmittag noch einmal per Twitter zu Wort. Strache zeigt, schreibt sie, Rechtspopulisten geht es nur um sich selbst, nicht um das Land, nicht um Europa, nicht um die Zukunft. Deshalb, so schreibt Annegret Kramp-Karrenbauer weiter, Unterstützung für die konsequente Entscheidung von Sebastian Kurz. Kritik an ÖVP und Union kam hingegen von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in Köln. Bei der Demonstration Ein Europa für alle, die sich unter anderem gegen Nationalismus wandte, warf Nahles den Konservativen vor, den Aufstieg rechter Parteien erst möglich gemacht zu haben. Mit Blick auf Österreich sagte sie, dass die Lauerhaltung der Konservativen, sich nicht klar von Rechtspopulisten abzugrenzen, eben dazu führt, dass am Ende der Schwanz mit dem Hund wackelt. Allerdings koaliert die Schwesterpartei SPÖ selbst mit der FPÖ und zwar im Burgenland. Grüne und Linke warfen vor allem der CDU und eben Österreichs ÖVP vor, durch mangelnde Abgrenzung zum Aufkommen der Rechtspopulisten beigetragen zu haben. Der Grüne Konstantin von Notz mit einem Appell an die konservativen Parteien in Deutschland und Österreich.
Man kann an der Geschichte eigentlich sehr gut sehen, dass ein Paktieren mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen für die Demokratie immer schädlich ist. Und ich würde mir eigentlich von allen Konservativen wünschen, jetzt eine glasklare Linie gegen diese Zersetzung von Demokratie und Europa zu ziehen und aus dieser Geschichte wirklich zu lernen.
Von Notz gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Die AfD schwieg gestern lange zur Lage der FPÖ, die sie als ihre natürlichen Verbündeten in Europa bezeichnet. Zahlreiche FPÖ-Politiker haben AfD-Vertreter im Umgang mit Macht und Medien bereits beraten. Erst am Nachmittag bekräftigte Parteichef Jörg Meuthen am Rande des Treffens in Mailand seine Freundschaft zur FPÖ. Man werde der Partei jetzt nicht in den Rücken fallen, es seien singuläre Angelegenheiten, so Meuthen. Das ist eine richtige Entscheidung, findet der sächsische Bundestagsabgeordnete Jens Mayer im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
Der Herr Strache ist ja nicht die FPÖ. Die FPÖ wird weiter existieren.
Mayer distanzierte sich von Straches Überlegungen, Staatsaufträge gegen ausländische Wahlkampfhilfe zu verteilen. Auswirkungen auf das Wahlverhalten der AfD-Anhänger in Deutschland werde das aber nicht haben.
Dann auch für die AfD hat das keine Bedeutung. Es schwächt allerdings die rechtspopulistische Linie, die wir ja in Europa jetzt zur Durchsetzung verhelfen wollen.
Der sächsische Bundestagsabgeordnete Jens Mayer im Beitrag von Nadine Lindner über die bevorstehenden Neuwahlen. Das Ganze in Österreich so kurz vor der Wahl des Europäischen Parlaments. Die Wahlkämpfe gehen in den EU-Mitgliedstaaten in den Endspurt. Und nicht nur proeuropäische Stimmen gibt es da, wie wir ja auch gerade gehört haben. Europas Rechtspopulisten und Nationalisten haben sich zu einer Großkundgebung gestern in Mailand getroffen, dort eine neue Ära beschworen. Für den heutigen Sonntag organisierten dann EU-Freunde in mehreren Städten Demonstrationen gegen rechts und für ein solidarisches Europa. Zehntausende schlossen sich bundesweit an. Jasmin Körber war in München dabei.
Fast hätte man meinen können, Petrus sei heimlich Europäer. Keine Wolke am Himmel und strahlender Sonnenschein pünktlich zur Eröffnung der Demo Ein Europa für alle, deine Stimme gegen Nationalismus. Der Odeonsplatz gut gefüllt, die Teilnehmer gut gelaunt.
Wir sind hier, um für ein besseres Europa zu demonstrieren, für ein Europa mit besserem Klimaschutz.
Weil es wichtig ist, dass es einfach mal gehört wird, dass irgendwer es mal ernst nimmt und sagt, okay, unsere Politik muss sich jetzt danach ausrichten.
Man kann quasi mit einer Demo alle Themen abdecken. Kulturförderung, No-Park, ein Europa für alle. Und das hat man alles auf einer Demo, was ich sehr praktisch finde. Und es ist ein wunderschöner Tag, es sind wunderschöne Leute und es ist ziemlich gute Laune. Das hilft natürlich.
Ihr Ziel? Möglichst viel Aufmerksamkeit für die Europawahl nächsten Sonntag. Zur Demo aufgerufen hatte ein bundesweit aktives Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Darunter der Bayerische Flüchtlingsrat, Greenpeace und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Nur die Parteien, die fehlten auf der Bühne. Simon Strohmenger, Sprecher des Bündnisses Ein Europa für alle.
Wir haben eine Woche vor der Wahl. Wir wollen jetzt auch keine Wahlkampfveranstaltung machen, sondern es ist ein Bündnis, das von der Zivilgesellschaft getragen ist, von über 50 Organisationen hier in München. Und es ist uns auch wichtig zu zeigen, es ist eine Demo von unten. Es ist keine, die von Parteien gesteuert ist, sondern es sind wir Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, wir wollen Europa.
Dafür mit dabei viele Kunst- und Kulturschaffende, wie die Münchner Kammerspiele und die Akademie der Bildenden Künste. Sie hatten eigentlich eine eigene Demo angemeldet, die glänzende Demo der Vielen für mehr Kunstfreiheit. Im Endeffekt habe man sich aber dann doch dazu entschlossen, die Demos zusammenzulegen, sagt Thomas Lechner von den Vielen.
Aber wenn schon die Kunstschaffenden dabei sind, dass die Kunstschaffenden quasi künstlerisch die Demo ausgestalten. Also es wird ganz viel mit Goldfolie gearbeitet mit diesem Symbol. Damit soll vor allen Dingen der Königsplatz und der Odeonsplatz als historischen Plätze auch umgewidmet werden, damit wir die Geschichte hinter uns lassen und nach vorne gucken und nicht zurückfallen in sie.
Aus dem Demomaterial soll später ein Würfel gepresst werden, der dann als Kunstwerk in den verschiedenen Häusern der Stadt zu sehen sein wird. Neben München wird heute aber auch noch woanders demonstriert. Zeitgleich finden Pro-Europa-Demos in 7 deutschen und 12 europäischen Städten statt.
Jasmin Körber informierte über die proeuropäischen Demonstrationen. Sie war in München mit dabei. Die Schweiz, sie gehört zu Europa, aber nicht der EU an. Auch wenn das Land Mitglied des Schengen-Raums politisch und kulturell ja auch eng mit den EU-Ländern verwoben. Das führte die Schweizer Regierung auch vor dem Referendum zur Verschärfung des Waffenrechts mit an. Sie warnte, ein Nein zum Gesetz zur Anpassung an das EU-Waffenrecht könnte den Ausschluss der Schweiz aus dem Schengen-Raum und Milliardeneinbußen zur Folge haben. Die Warnungen wurden wohl gehört. Dietrich Karl Meurer berichtet über den Ausgang dieses Referendums. Die Mehrheit der Bevölkerung hat offenbar für strengere Waffengesetze gestimmt.
Das Volk hat entschieden. Die Schweiz passt ihr Waffenrecht an EU-Recht an, das nach den Terroranschlägen von Paris 2015 verschärft wurde. Nun kommen also auch strengere Regeln für die Schweiz. Durch verschiedene Maßnahmen soll der Missbrauch von Schusswaffen erschwert werden. So wird beispielsweise eine Pflicht zur Markierung von Waffen und Waffenbestandteilen eingeführt. Halbautomatische Waffen mit großen Magazinen werden verboten. Es sind jedoch Ausnahmen etwa für Sportschützen vorgesehen. Auch wird es Soldaten wie bisher möglich sein, ihre Waffen mit nach Hause zu nehmen. Und die in der Schweiz beliebten Schützenfeste werden weiterhin möglich sein. Daniel Josic von den Schweizer Sozialdemokraten freut sich über das klare Ergebnis. Im Schweizer Radio sagte er:
Ich glaube, am heutigen Tag wurde ein wichtiger Schritt gemacht für mehr Sicherheit in der Schweiz und eine Stabilisierung auch der Beziehungen mit der Europäischen Union.
Damit spielte der Politiker auf den Punkt an, der vor der Abstimmung am intensivsten diskutiert wurde. Hätte eine Ablehnung der neuen Regeln zum Umgang mit Waffen doch die Schweizer Mitgliedschaft zum Schengen-Pakt gefährdet? Er sieht gegenseitige Informationen über potenzielle Gefahren und Gefährder vor.
Es wäre eine Katastrophe gewesen, auch für die Strafverfolgung in der Schweiz und damit für die Sicherheit der Bevölkerung, wenn wir diese Teilnahme am Schengen-Informationssystem aufs Spiel gesetzt hätten.
Entscheidend für das Votum der Schweizer war ganz sicherlich auch ein möglicherweise drohendes Ende des passkontrollfreien Reisens innerhalb des Schengen-Raums und die Ungewissheit, ob die Schweiz im Übereinkommen von Dublin hätte verbleiben können. Der Vertrag ermöglicht dem Binnenland Schweiz, Asylbewerber an die Nachbarn zurückzuüberweisen. Ohne Dublin-Vertrag wäre mit steigenden Asylgesuchen zu rechnen gewesen. Schießsportverbände, Offiziere und die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei SVP hatten gegen die Verschärfung der Waffenrichtlinie gekämpft. Sie sei ein erster Schritt zur Entwaffnung der Schweiz, antischweizerisch und auch nutzlos, denn Terroranschläge seien in der Regel mit Waffen vom Schwarzmarkt verübt worden. Nach der Abstimmung sagte Werner Salzmann, der Präsident des Berner Schießsportverbandes und Abgeordneter der SVP:
Man muss ganz klipp und klar sagen, Sie haben jetzt ein Gesetz angenommen, das keine Wirkung hat gegen Terroranschläge. Und Sie das Gesetz nur übernommen haben aus Angst vom Schengen-Ausschluss.
Von einem Entwaffnungsdiktat der EU war vor der Abstimmung immer wieder die Rede. Dazu auch SVP-Mann Lukas Reimann.
Was mich sehr nervt, ist, dass wir ein Gesetz nach dem anderen dem EU-Recht anpassen. Dieses Mal sind es die Schützen, beim nächsten Mal ist es vielleicht etwas anderes.
Die Schweizer Wirtschaft reagierte überwiegend erleichtert auf das Abstimmungsergebnis, das Schengen und Dublin sichere. Die Unternehmen profitierten von der Abschaffung systematischer Grenzkontrollen und der Tourismus vom Europäischen Visa-Verbund. Enttäuschung dagegen beim Verband der schweizerischen Büchsenmacher und Waffenhändler. Hier rechnet man mit mehr Aufwand, mit einem Rückgang der Waffenverkäufe und damit mit steigendem Druck auf die Arbeitsplätze.
Ein schärferes Waffengesetz kommt in der Schweiz. Dietrich Karl-Meurer berichtete darüber. Wieder wurde in Ägypten ein Attentat verübt. Es war ein Angriff auf einen Touristenbus. Bei der Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh sind mehrere Menschen verletzt worden. Björn Blaschke mit Informationen darüber.
Mindestens 14 Verletzte meldet die staatliche ägyptische Nachrichtenseite Al-Ahram online. Überregionale arabische Nachrichtensender sagen, die Opfer seien überwiegend Touristen aus Südafrika. Fernsehbilder zeigen den zerbeulten Reisebus, die Fenster teilweise herausgesplittert. Zerstört auch ein PKW, in dem Ägypter vor dem Bus hergefahren waren. Als die Explosion die Fahrzeuge traf, waren sie gerade am neuen großen ägyptischen Museum, kurz vor den Pyramiden von Gizeh. Die Hintergründe des mutmaßlichen Anschlags sind noch nicht bekannt. Seit der islamistische Präsident Mohamed Morsi 2013 nach Großdemonstrationen gestürzt wurde und Abdel Fattah al-Sisi an die Staatsspitze Ägyptens kam, werden Sicherheitskräfte des Landes häufiger angegriffen. Touristen bleiben von Attentaten normalerweise verschont. Ende Dezember des vergangenen Jahres wurde allerdings schon einmal, ebenfalls nahe den Pyramiden von Gizeh, ein Reisebus attackiert. Damals starben 4 Menschen.
Die Informationen von Björn Blaschke. Die britische Premierministerin steht weiter schwer unter Druck. Ihre Brexit-Politik wird im Land scharf kritisiert. 3-mal ist sie im Unterhaus gescheitert. Auch die Labour-Partei brach die Gespräche über ihren Brexit-Deal ab. Nun verspricht Theresa May in Kürze ein neues Angebot auf den Tisch zu legen. Jens-Peter Marquardt nennt uns die Details zu diesem jetzt von ihr in einem Zeitungsbeitrag angekündigten Vorhaben.
Ein neues, kühnes Angebot. Theresa May gibt noch nicht auf und hofft weiter, eine Mehrheit im Unterhaus für das Austrittsabkommen zu finden. In der ersten Juniwoche will sie das mit der EU vor einem halben Jahr ausgehandelte Abkommen noch einmal ins Parlament bringen. Diesmal über den Umweg der Ausführungsgesetze, denn es ist nicht möglich, das Abkommen als solches nach 3-maligem Scheitern zum 4. Mal zur Abstimmung zu stellen. Auch diesmal ist keine Mehrheit in Sicht, deshalb hat die Premierministerin nun in der Sunday Times ein neues, wie sie sagt, kühnes Angebot angekündigt, mit dem Ziel, Unterstützung aus der Opposition zu bekommen. Was der Inhalt dieses Angebots sein wird, schrieb sie allerdings nicht. Deshalb ist es auch schwer, die Erfolgsaussichten zu beurteilen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärte immerhin in der BBC, die Labour Party würde sich ein Gesetz, das den Schutz der Arbeitnehmerrechte auch nach dem Austritt aus der EU garantiere, sehr genau anschauen.
If a bill comes up, which entrenches workers' rights in law, obviously we'd look at it very carefully.
Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Regierung lehnte er allerdings ab. Corbyn hatte sie am Freitag beendet, wegen der Kritik aus den Reihen der Konservativen an diesen Gesprächen und dem angekündigten Rücktritt der Premierministerin. Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, der sich neben vielen anderen um die May-Nachfolge bewirbt, ansonsten aber loyal zur Premierministerin ist, sieht immer noch Chancen für einen Kompromiss mit der Labour Party.
We do in many ways agree.
Wir stimmen in vielen Punkten überein. Wir beide wollen aus der EU austreten, aber keinen Austritt ohne Abkommen. Also brauchen wir logischerweise einen Deal. Die Positionen zwischen Labour und den Konservativen liegen nur einen Zentimeter auseinander. Ob der Labour-Führer tatsächlich den Austritt will oder vorher lieber ein zweites Referendum, das ließ Corbyn erneut offen. Deshalb sehen die Umfragen zur EU-Wahl nicht nur schlecht für die Konservativen aus, sondern auch für Labour. Die meisten, die für den Austritt sind, wollen für die neue Brexit-Partei von Nigel Farage stimmen. Und die, die das Land in der EU halten wollen, werden in der Mehrzahl für die Liberaldemokraten, für die Grünen und die neue Change UK-Partei votieren. Change UK-Sprecher Chuka Umunna sprach sich jetzt klar dafür aus, die Kündigung der EU-Mitgliedschaft zurückzuziehen. Es ist so gut wie sicher, dass die Premierministerin das Abkommen nicht durchs Parlament bekommt. Sie hat einen Fahrplan für ihren Rücktritt angekündigt und ihre potenziellen Nachfolger überbieten sich bereits darin, einen No-Deal-Brexit zu fordern. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es nur noch eines, die Kündigung zurückzuziehen. Wir haben keine Zeit mehr, um noch vor dem 31. Oktober ein zweites Referendum durchzuführen. Die EU hat den Briten für einen geregelten Austritt bis Ende Oktober Zeit gegeben. Die Liberaldemokraten, die stärkste Kraft unter den EU-freundlichen britischen Parteien, sieht noch Chancen für ein Referendum vor diesem Termin. Lib Dem-Chef Vince Cable. Wir haben gesagt, wir würden für das Austrittsabkommen stimmen, wenn die Regierung es mit einem neuen Referendum verbindet, das den Bürgern die Möglichkeit gibt, für einen geregelten Austritt oder den Verbleib in der EU zu stimmen. Das kann man vor Ende Oktober schaffen.
And it can be done before October.
Theresa May will im Brexit-Streit ein kühnes Angebot vorlegen. Jens-Peter Marquardt informierte darüber. Es hatte sich ja gestern schon abgezeichnet. Inzwischen sind weitere Stimmen ausgezählt. Bei den Parlamentswahlen in Australien hat Ministerpräsident Scott Morrisons liberale Partei einen überraschenden Sieg erzielt. Bis zuletzt galt die oppositionelle Labour-Partei als sicherer Wahlsieger. Lena Bodewein mit einer Analyse, warum Morrisons Partei dann doch vorne lag. Sie macht zunächst noch einen kleinen Abstecher zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv gestern Abend. Da war auch Australien wieder mit dabei und so die Vertreterin des Landes zu hören.
Ein ereignisreicher Abend, eine aufregende Nacht für Australien. Beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv hob Kate Miller-Heidke als fliegende Eiskönigin für Australien ab. Und in Australien geschah ein Wahlwunder für die Konservativen. Ich habe immer an Wunder geglaubt, sagte noch Premierminister Scott Morrison, der es wahrscheinlich weiterhin bleibt. Denn auch wenn seine Mehrheit in den Wochen vor der Wahl schwankte, wie die Sängerin auf ihrer 5 Meter langen Stange, entgegen allen Vorhersagen holte nicht die oppositionelle Labour-Partei den Sieg bei den Parlamentswahlen, sondern die liberal-nationale Koalition.
How good is Australia?
Wie toll ist Australien und wie toll sind die Australier? Das ist das beste Land, in dem man leben kann.
This is the best country in the world in which to live.
So Morrison bei seiner Siegesansprache. Ein Land, in dem die Auswirkungen des Klimawandels heftig zu spüren sind. Nach der Antarktis ist es der trockenste Kontinent der Erde. Darum wirkt sich jede Erwärmung umso stärker aus. Ein Sommer der Hitzerekorde, der schweren Überschwemmungen, der langen Buschfeuer liegt hinter den Australiern. In vielen Teilen des Landes dauert die Dürre schon jahrelang an. Farmern bleibt nichts übrig, als ihre Tiere zu töten. In Sydney gab es deswegen in der Woche vor der Wahl
einen Weckruf, aktiv zu werden. Premierminister Scott Morrison muss den Klimanotstand ausrufen.
So der australische Greenpeace-Chef David Ritter. Umweltschützer hatten sich von der Sydney Harbour Bridge abgeseilt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
Australia is already experiencing climate emergency.
Denn Australien erlebt den Klimanotstand und die Zerstörung durch den Klimawandel. Und der größte Verursacher dieser Zerstörung, die vielen australischen Familien schadet, ist Kohle.
Australien ist Kohleexport-Weltmeister. Das Land erzeugt 77% seines Stroms in Kohlekraftwerken. Die Regierung hat eine CO2-Steuer schnellstmöglich abgeschafft. Legendär ist die Liebeserklärung des Premiers.
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle. Fürchtet euch nicht, sagte er und hielt bei einer Parlamentsdebatte vor 2 Jahren einen Kohlebrocken in die Luft. Sie schadet euch nicht. Der Herausforderer Bill Shorten hatte die CO2-Steuer wieder einführen wollen und versprochen, bis 2030 die Hälfte des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen stillen zu lassen. Doch anders als vorhergesagt wurde es nicht zur Klimawahl. Der Klimaschutz stand besonders bei der wortstarken urbanen Bevölkerung im Vordergrund. Doch nicht die waren die Entscheidenden, sagt Scott Morrison.
Wir werden die Politik fortsetzen, die unsere Wirtschaft stärkt und die Grundlagen garantiert, von denen die Australier abhängen. Es waren die schweigenden Australier, die heute Nacht einen großen Sieg errungen haben.
Lena Bodewein über den Wahlausgang in Australien. Ja, Finale in der zweiten Bundesliga, da gucken wir jetzt hin. Wer steigt auf, wer muss in die Relegation? Zweite Liga-Ergebnisse. Jessica Sturmberg aus unserer Sportredaktion kann da aufklären.
Ja, Köln stand ja bereits als Aufsteiger fest. Heute ging es also noch darum, wer steigt direkt mit auf und wer geht in die Relegation gegen den VfB Stuttgart. Es war ein Fernduell zwischen dem SC Paderborn und Union Berlin. Die Paderborner hatten die bessere Ausgangssituation mit einem Punkt Vorsprung und der besseren Tordifferenz. Und sie spielten bei Dynamo Dresden. Dynamo allerdings erwies sich als hartnäckiger Gegner, auch wenn es für Dynamo eigentlich um nichts mehr ging, als einen guten Saisonabschluss. Andreas Friebe.
Trotz einer 1:3 Niederlage in Dresden steigt der SC Paderborn wieder in die erste Fußball-Bundesliga auf. Parallel spielte nämlich Union Berlin in Bochum nur 2:2 unentschieden. Und damit die Paderborner besser und direkt in Liga 1. Die Partie vor fast 30.000 Zuschauern begann stark. Clement nach 11 Minuten mit der Führung für Paderborn. Nach 19 aber der Ausgleich durch Baris Atik. Und Baris Atik traf auch nach 37 Minuten, als die Dresdner besser geworden sind. Zum 2:1, so ging es in die Halbzeitpause. Und ein drittes Mal war Artig zur Stelle in der 64. Minute, dann mit dem dritten Treffer.
Also Paderborn steigt zusammen mit Köln auf, trotz dieser 1:3 Niederlage in Dresden. Und wir haben es gerade schon gehört, Union Berlin hat die große Chance verpasst, die den Berlinern auf dem Fuß lag. Hätten sie nämlich beim VfL Bochum gewonnen, statt nur unentschieden zu spielen, dann wären sie direkt aufgestiegen. Warum es nicht geklappt hat, Stefanie Bartschik.
Am Ende hat es nicht gereicht zum direkten Aufstieg für den ersten FC Union. In der 24. Minute ist 1:0 durch Lucilla. Die Führung für Bochum verdient das 2:0 in der 49. Minute nach einem Foul-Elfmeter. Da ist es Genvula gewesen, der gegen Giekiewicz Sieger bleibt, den Ball unten rechts einschiebt. Und erst in der Schlussphase, erst nach der gelb-roten Karte für Genvula in der 71. Minute, wird Union wach. Kommt noch mal ran. Der Anschlusstreffer in der 82. Minute durch Grischa Prömel. Schuss mit links, oben links rein ins Tor und Mees mit dem 2:2 in der 85. Minute. Union muss in die Relegation.
Und dieses Relegationsspiel, das Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin, findet dann am Donnerstag statt, Donnerstagabend 20.30 Uhr. Und am Montag drauf, am 27. Mai, dann das Rückspiel. Am Tabellenende war bereits klar, dass der erste FC Magdeburg und der MSV Duisburg in Liga 3 absteigen. Was noch nicht klar war, wer muss in das Relegationsabstiegsspiel. Das wurde im Fernduell zwischen dem SV Sandhausen und dem FC Ingolstadt geklärt. Sandhausen ging mit einem 2 Punkte Vorsprung vor Ingolstadt in die Partie bei Jan Regensburg. Erich Wartusch.
Mit einer kämpferischen Leistung in Regensburg hält der SV Sandhausen die zweite Liga, muss nicht in die Relegationsspiele. 2:2 die Partie und beide Mannschaften haben jeweils einen Doppeltorschützen. Beim SV Sandhausen der Mann des Tages, Kevin Behrens, nach 5 Minuten schon mit einem Heber zum 1:0. Und dann 5 Minuten vor dem Ende ist es wieder Behrens mit einem Kopfball, der die Sandhäuser jubeln lässt. Auf der anderen Seite ist es Hamadi Al-Ghadioui, der 2 Treffer für die Regensburger markiert, die eigentlich die bessere Mannschaft sind, aber Sandhausen hält gut dagegen und Sandhausen schafft es, in der zweiten Liga zu bleiben, während Regensburg die beste Saison in der zweiten Bundesliga in der Vereinsgeschichte spielt.
Die Ingolstädter hätten heute gewinnen müssen und noch die bessere Tordifferenz von Sandhausen egalisieren müssen, um die Relegation zu vermeiden. Das ist Ingolstadt beim ersten FC Heidenheim aber nicht gelungen. Detlef Lindner.
4:2 für den FC Heidenheim und es war klar, Ingolstadt muss in die Abstiegsrelegation hinein gegen Wien Wiesbaden und das nach einer tollen Aufholjagd. Denn Heidenheim führte bis zur Pause mit 2:0, war hoch überlegen. Erst dann packte Ingolstadt den Kampf, den Willen, die Einsatzbereitschaft raus und plötzlich stand es 2:2, denn da hatte Marcel Gauss mit einem abgefälschten Ball dieses 2:2 gemacht. Doch dann Arne Feig mit dem 3:2 und die Entscheidung kurz vor Spielende. Leipertz, der eingewechselt zum 4:2.
Und Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland gegen die USA, Burkhard Hupe.
Deutschland verliert also innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft. Aber anders als beim 1:8 gegen Kanada kann Deutschland dieses Mal erhobenen Hauptes vom Eis gehen. 1:3 hieß es nach 60 sehr ausgeglichenen Minuten gegen die USA. Die Amerikaner im Schlussspurt ein bisschen zielstrebiger und natürlich auch mit der dazugehörigen Klasse unterwegs, erzielten 2 Tore spät in dieser Partie in der 51. und 57. Minute. Tiffels hatte Deutschland mit 1:0 in Führung gebracht. Danach gab es weitere gute Möglichkeiten für die deutsche Mannschaft, aber das Glück war halt an diesem Nachmittag nicht mit einem deutschen Trikot unterwegs und deshalb unterlag Deutschland den USA mit 1:3.
Und mit dem Beitrag von Burkhard Huppe endet diese Sendung. Danke, Jessica Sturmberg. Ich bin Petra Enzwinger. Danke fürs Zuhören.